Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Sonntag und es geht um Abraham, vielleicht erinnern sich einige, vor einigen Wochen ging es um den einen Sohn, heute geht es um den anderen, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind, sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar und sie ward schwanger. Und als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei nun Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu dir, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge werden, wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn sein. Und er wird wohnen allen seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist übrigens die alte Jahreslosung. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man auch den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und er liegt zwischen Kadesh und Beret. Nun kommen wir zum Schluss. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, dem ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Das ist eine Geschichte, die ich hier sehr schnell vorgelesen habe. Ich sage immer, Geschichten im Alten Testament sind eigentlich nichts für eine Predigt, die sind eigentlich was für einen Film. Ja, das müssen wir verfilmen, was wir hier lesen so schnell, ja, das ist ja hochdramatisch, stellen wir uns das mal vor, was da los war. Ja, das kann man nicht erzählen, das ist ein Film, ein Epos. Liebe Gemeinde, Abraham hatte das verheißene Land erreicht, doch Nachkommen, die ihm ja ebenso genauso verhießen waren, stellten sich immer noch nicht ein. Und Gott hörte die Zweifel, er bekräftigte die Verheißung, doch es vergingen 11 Jahre. 11 Jahre, wer würde da nicht langsam die Hoffnung verlieren? Schließlich war Abraham, wir lesen so ganz am Schluss, so ganz nebenbei, zarte 86 Jahre alt. Da wird man ja mal fragen dürfen, werde ich noch ein Kind bekommen? Mit 86 Jahren. Gut, wir wissen, dass die Menschen damals vielleicht älter geworden sind, da gibt es interessante Theorien. Und Abraham, ich kann es mir richtig vorstellen, Entschuldigung, liebe Gemeinde, schaute seine Frau an und dachte, die wird auch nicht jünger. Entschuldigung, aber wir müssen uns das so ganz menschlich vorstellen. Schauen wir uns zuerst mal einen Stuhl an. Wir müssen uns vorstellen, hier vorne stehen 2 Stühle, da ist ein Stuhl. Auf diesem Stuhl sitzt die Sarah. Sie hat die Hoffnung wohl aufgegeben, davon müssen wir ausgehen, jetzt noch Kinder zu bekommen. Ihre Täuschung können wir vielleicht nachempfinden. Sie sollte die Ahnenfrau werden, ja, aus der dieser ganze Stamm hervorgeht. Stattdessen muss sie feststellen, dass sie den Erwartungen nicht genügen kann und der Norm einer damals fruchtbaren Frau, so war es, ja, die Kinder gebärt, nicht genügen kann und nicht entspricht. Sie kann sogar ins Grübeln kommen, ob sie es nicht ganz persönlich den Verheißungen Gottes vielleicht irgendwo im Wege gestanden hat. Ja, vielleicht hat sie überlegt, habe ich was falsch gemacht? Ja, war ich nicht treu genug? Warum kann ich nicht diese Kinder bekommen, von denen die Rede ist? Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass manch ein Vorwurf in diese Richtung auch von ihrem Mann Abraham kam. Wir wissen es nicht. Wir können in diese Ehe nicht hineinschauen. Ich sage jetzt schon, es ist keine Ehe damals so gewesen, wie wir sie heute führen. Ja, zwischen uns liegen Jahrtausende, sage ich mal. Wir sind in einer ganz anderen Zeit unter Beduinen, ja, in einem Nomadenvolk. Das können wir uns heute so nicht vorstellen. Aber wir können immer noch verstehen, Sarah ist mit ihrer Geduld am Ende. Zwei Möglichkeiten hat sie nun, mit dieser Situation umzugehen. Und das kennen wir auch aus unserem Leben. Sie kann jetzt resignieren, die Freundschaft mit Gott aufkündigen, ihre Hoffnungen begraben. Am Ende ihres Lebens muss sie sich eingestehen, dass sie vielleicht auf die falsche Hoffnung gesetzt hat, ja, und dass es alles nicht so kommt. Wir kennen das aus unserem Leben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir sagen es ganz offen, vielleicht hätte es ihr das Herz gebrochen. Sie hat aber auch noch eine zweite Möglichkeit und die schien der Sarah näher zu liegen. Sie beschließt, die Verheißung Gottes nun endlich umzusetzen, aber auf eigene Faust. Ja, man sagt, sie wird kreativ. Vielleicht war sie auch eine kreative Frau. Sie sagte, naja gut, wenn Gott mir jetzt das Kind nicht schenkt, dann sorge ich jetzt selbst dafür. Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, so lesen wir so nebenbei. Sie denkt vielleicht darüber nach, wie könnte man das jetzt tun? In ihrer Umgebung damals, ich sage schon, es ist nicht die Zeit, in der wir heute leben, war es gang und gäbe, es war üblich, wenn man sich das leisten konnte, dass man eine Sklavin nahm, um Kinder zu bekommen, ja, und die wurden dann tatsächlich auf dem Schoß der Herrin geboren. Das können wir uns heute nicht vorstellen, aber wir wissen das. Also sie wurden auf dem Schoß der Herrin geboren und dann war es rechtlich so, ja, dass das Kind eigentlich von der Chefin sozusagen stammte. Das war eine Regelung, die es damals gab. Und Sarah dachte vielleicht, naja, wenn das alle anderen hier so machen in meiner Umgebung, warum soll ich das nicht tun? Und sie überlegte vielleicht schon in ihrem großen Haushalt, Abraham war reich, das wissen wir, ein mächtiger Mann, er hatte viele Diener und Dienerinnen, wer könnte die Geeignete sein? Und da muss es eine Magd gegeben haben, es wird interessanterweise gesagt, aus Ägypten, sie hieß Hagar. Ja, und sie hat schon vielleicht überlegt, das könnte die Richtige sein. Wir spüren vielleicht an dieser Stelle, gut, wir leben jetzt auch im 21. Jahrhundert, das muss man ganz deutlich sagen, Unbehagen, aber nicht nur deshalb. Nicht nur deshalb, weil wir nicht mehr in der Zeit der Nomadenvölker sind, weil wir nicht mehr in Zelten leben, weil die Wüste nicht mehr unser Zuhause ist. Nein, es ist vielleicht auch das Unbehagen, dass Sarah hier nicht nur eine Ehe zu dritt führt, oder eigentlich ist es ja Polygamie. Nein, der Eindruck macht uns stutzig, dass Sarah hier eine Frau als Instrument, ja, gebraucht, um zu ihrem Ziel zu kommen, um endlich das zu erreichen, was Gott ihr verheißen hat. Man könnte sagen, sie gebraucht sie, ja, damit sie endlich dieses Kind auf die Welt bringt, worauf alle schon warten. Unsere Solidarität ist im Moment vielleicht nicht mehr bei der kinderlosen Frau. Das ist auch eine große Last gewesen damals, manchmal auch heute, die um ihre Kinderlosigkeit trauert, sondern vielleicht bei der Sklavin, die hier wie eine Maschine behandelt wird, um ein Produkt hervorzubringen. Wir halten vielleicht die Luft an und schauen nun auf den anderen Stuhl. Wir waren jetzt auf dem Stuhl da drüben, jetzt sind wir hier. Da sitzt Vater Abraham. Er wird doch nun Sarahs Gedanken und was sie da vorhat, und das wird er schon irgendwie mitbekommen haben, gehen wir mal davon aus, ich weiß, die Männer kriegen nicht immer alles mit, aber das wird sich da rumgesprochen haben in diesem großen Haushalt, dieser Haushaltsführung. Er wird doch wohl jetzt sagen, das kannst du doch nicht machen. Gott hat uns doch verheißen, ja, wir werden die Kinder bekommen und wir werden dieses Volk sein. Das wirst du jetzt wohl nicht tun. Aber in unserer Geschichte heißt es, Abraham willigte ein. Er lässt Sarahs Vorschlag passiv über sich ergehen. So hat man fast den Eindruck, als ob er an den Plänen gar nicht beteiligt wäre. Als würde Sarah ihm vorschlagen, dass sie jetzt einen Einkaufsbummel machen und dabei nebenbei ein Kind entsteht und dann darf es zu Hause bleiben. Man denkt, ja, was ist mit dem Abraham los? Und was ist mit Hagar? Sie sieht ihre große Stunde gekommen, das können wir verstehen. Aus der großen Schar der Dienstmädchen, wie gesagt, wir müssen ausgehen, dass es viele gab, ist sie nun die Besondere, ja, verstehen wir? Sie löst sich nun heraus aus dieser Gruppe, aus dieser Familie. Sie darf Abraham den lang ersehnten Nachkommen schenken. Welche Macht wird ihr zugestanden? Wir können es heute uns nicht mehr vorstellen. Sie hat etwas vorzuweisen, was ihre Herrin nicht kann. Sie wird ihre Stellung verbessern, ihr Ansehen wird steigen. Die Herrin ist auf einmal von ihr abhängig, ja, und sie nicht mehr länger von der Herrin. Alles gerät hier aus den Fugen. Sie kann sich nicht mehr alles mit ihr erlauben. Sogar ihre Alterssicherung, das war natürlich auch ein Thema damals und ist es ja auch noch heute, scheint nun so gewährleistet zu sein. Ja, wenn sie das Kind hervorbringt, geht es auch um ihre Zukunft, um ihre Rente, würden wir heute sagen. Ach, kein Wunder, dass sie sich ihren Triumph anmerken lässt. Wir lesen es auch in diesem Text, alles so schön angedeutet. Sie war auf einmal die Magd im Hause Abrahams und sie lässt es die Herrin spüren. Vielleicht, Entschuldigung, wenn ich so sage, es gibt ja heute so Soaps in so Fernsehsendern, die man nicht schauen sollte. geschieht hier so ein kleiner Zickenkrieg oder ein Kleinkrieg in der Familie. Wir wissen es nicht so richtig, aber zwischen den Frauen, denke ich, muss es richtig gekracht haben. Ja, wie genau, wissen wir nicht. Sarah wollte doch nichts anderes, als die Verheißung Gottes endlich auf den Weg bringen. Der Preis dafür ist aber hoch. Sie, die Herrin, wird gedemütigt, unvorstellbar. Der häusliche Frieden hängt plötzlich schief. Sie muss erneut die Erfahrung machen, dass sie scheinbar nichts wert ist, weil sie keine Kinder bekommen kann. Nicht nur ihr Ehemann kann ihr das jetzt vorwerfen, sogar ihr eigenes Dienstmädchen lässt sie das spüren. Und auch das können wir verstehen, das ist eine große Demütigung, ja, für beide Seiten. Abrahams Verhalten, er sitzt immer noch hier, ist auch sehr merkwürdig. Er hätte doch gleich bei Sarahs Vorschlag aufschreien müssen. Schließlich hatte er doch Gott gehört, der ihm und Sarah die Nachkommen verheißen hat. Von Hagar hat Gott nicht gesprochen. Doch Abraham entzieht sich der Stellungnahme. Er geht auf Sarahs Idee ein und weist scheinbar jede Verantwortung von sich, als Sarah ihn in diesem Kleinkrieg mit Hagar zur Stellungnahme herausfordert. Er geht den Weg des geringsten Widerstandes. Hagar, so könnten wir heute Morgen sagen, sitzt zwischen diesen beiden Stühlen. Hier ist der Abraham, der Stammvater, da ist die Herrin, Sarah heißt ja auch übersetzt Herrin, ja. Und dazwischen sitzt Hagar. Ich glaube, die Geschichte heute Morgen ist ein klassisches Beispiel für eine Situation zwischen den Stühlen. Und wir sehen mal ein Bild, wenn es funktioniert. Wie auch heute noch so manche Frau und mancher Mann erlebt, auch in dieser Zeit. Wie gesagt, wir sind nicht mehr in der Zeit der Nomaden, aber wir erleben es auch heute noch, was hier geschildert wird, so ganz praktisch und ganz persönlich, ein Familiendrama, eine Situation zwischen den Stühlen. Ich bringe nur mal ein paar Beispiele, aber ich weiß, liebe Gemeinde, ihr wisst noch viel mehr als ich. Die Frau, die dem Mann glaubt, der sagt, dass er sich gerade von seiner Frau trennt, die er nie geliebt hat nach so vielen Jahren. Ja, er hat eine neue Frau und er vertröstet sie. Er speist sie ab mit den Worten, ich werde mich nie von meiner Frau trennen wegen der Kinder. Aber jahrelang hat er es doch behauptet. Der Mann, der sich für seinen Beruf abgerackert hat und nach Jahren der Firmenzugehörigkeit, er war so treu, man kann sagen, hat treu gedient in seiner Firma, plötzlich mit den Worten, es tut uns sehr leid, wir haben Umstrukturierungsmaßnahmen vornehmen müssen. Wir haben jetzt keinen Platz mehr für Sie, die Stühle sind belegt. In dieser neuen Struktur können wir Sie nicht unterbringen. Die Freundin, die sich viele Lebensprobleme angehört hat, die immer für alle anderen da war, die immer Zeit hatte für andere, manchmal zu unmöglichen Zeiten vielleicht telefoniert hat, bis sie selbst in eine Notlage gerät und Hilfe braucht, aber jetzt die schmerzliche Antwort erhält. Leider habe ich jetzt keine Zeit für dich. Es tut mir leid, ich muss mich immer noch um meine Probleme kümmern. Und es gibt so viele Beispiele, im Großen wie im Kleinen, wo wir auch heute zwischen die Stühle geraten können. Bei der Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis, manchmal auch in einer Gemeinde. Hagar, wenn man es so betrachtet, ist eigentlich eine moderne Frau unserer Tage. Hart ausgedrückt, ich sage es mal ein bisschen hart und deftig, sie wurde ausgemustert. Das geschieht auch heute noch. Gedemütigt, ja vielleicht sogar benutzt und am Ende weggeschmissen. Diese alte Geschichte, so hat es mal jemand gesagt, ist erzählt, um uns Gottes Liebe zu den Menschen zwischen den Stühlen nahezubringen. Gott liebt die Menschen, die zwischen den Stühlen sitzen. Vielleicht finden wir uns selber manchmal so zwischen den Stühlen. Denn Hagar, wie geht es weiter in der Geschichte? Das ist der zweite Teil. Sie flieht in die Wüste. Wo soll sie jetzt hin? Sie flieht in diese Wüste. Es ist der Ort, der ihre Zukunft widerspiegelt. Es ist öde und leer. Ich weiß nicht, wer schon mal in so einer richtigen Wüste war. Wie wird das geschehen, wenn sie dann ihr Kind zur Welt bringt? Stellen wir es uns praktisch vor, in einer Wüste allein ein Kind zur Welt zu bringen, ist sicher nicht einfach. Vielleicht darf sie es nie im Arm halten. Es wird erzählt, dass sie aber rastet an einem Brunnen. Und das ist schon wieder erstaunlich. Er steht hier für Lebendigkeit, für neuen Lebensmut, neue Kraft. Und so ist es bis heute, wer in einer Wüste ist und findet dort eine Oase, ja, wo die Karawanen Halt machen. Das ist der Ort des Überlebens. Und dafür steht auch dieser Ort in unserem Text. Und da erscheint ihr sogar jemand, ein Engel Gottes. Er bringt ihr eine Gottesbotschaft. Viele Nachkommen wird auch sie haben, sagt er, die nicht zu zählen sind. Ihr Kind wird ein Sohn sein, dem sie den Namen Ismael geben soll. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß die ganze Sache mit Isaac, Ismael. Da gibt es interessante Theorien, was daraus dann später entstanden ist. Das ist aber sehr umstritten. Trotzdem, der Name ist Programm. Ismael bedeutet, Gott hat dich gehört. Das will Gott ihr mit diesem jungen Fest zusagen, Ismael. So die Worte des Gottesboten wird sie sich dem verheißenen Nachkommen Abrahams und Sarah nicht unterordnen wie Hagar. Er wird seine eigene Sippe gründen und ein eigenes Land haben. Er wird seinen eigenen Weg gehen. Er wird einen Ausweg finden, ja aus der Situation zwischen den Stühlen. So Sie soll ihr altes Leben wieder aufnehmen, aber unter einer neuen Perspektive. Sie wird zurückgeschickt. Verschiedene Deutungen dieser Rückkehr sind möglich. Vielleicht war es eine Chance, diesen Kleinkrieg im Hause Abrahams zu befrieden. Vielleicht war es auch ein Test, ob Hagar dem Gott wirklich vertraute, der in der Wüste am Brunnen zu ihr sprach. Vielleicht war es auch eine versteckte Botschaft an Abraham, ihn nicht so einfach aus der Verantwortung für Ismael herauszunehmen. Ja, seine Passivität und seine Taubheit gegenüber Gott nicht dadurch zu belohnen, dass Hagar und Ismael wie durch ein Wunder einfach verschwinden. Vielleicht macht es Gott dem Abraham nicht so leicht. Jedenfalls hört Hagar auf den Boten und nimmt sich seine Worte zu Herzen. Sie gibt Gott einen Namen. Das ist auch interessant in der Geschichte. Und das ist, wie gesagt, die alte Jahreslosung. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, ja, der mich gesehen hat in dieser Lage, in dieser Situation, zwischen den Stühlen. Und das dürfen wir auch für uns heute nehmen. Gott sieht dich, Gott sieht uns. Gott ist ein Gott für die, die zwischen den Stühlen, ja, sitzen und manchmal nicht weiter wissen. Er sieht auch dich. Das wollte auch die Jahreslosung sagen. Und ganz zum Schluss müssen wir noch sagen, wenn wir so eine Geschichte lesen, ich sage es nochmal aus einer fremden, fernen Zeit, die uns vielleicht wirklich in manchen Punkten unverständlich bleibt. Wir kennen so eine ähnliche Geschichte auch aus dem Neuen Testament. Da ist es aber nicht der Abraham, sondern jemand anderes. Da ist es Jesus. Wir kennen die Geschichte, viele kennen sie. Jesus sitzt an einem Brunnen und da kommt eine Frau. Und die hat auch was erlebt. Da könnte ich jetzt auch ausholen in der damaligen Zeit, was die Frau erlebt hat. Und auch Jesus ist für diese Frau da. Und er spricht zu ihr. Und er gibt ihr Hoffnung und Zukunft. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Geschichte, die Abraham so gar nicht strahlen lässt, vielleicht uns auch zur Warnung überliefert ist. An den Verheißungen Gottes, die uns in Jesus so unendlich nahe gekommen sind, ja noch viel näher als den Menschen, von denen wir da lesen. Ja, durch Jesus heißt es ja bei Paulus, ist jede Verheißung ein Ja und ein Amen darauf. Es ist so, wie es ist. Es steht fest und es wird so kommen. Diese Geschichte erinnert uns daran, ermahnt uns vielleicht auch, dass wir daran festhalten sollen. Dass wir nicht versuchen sollen, eigene Wege zu gehen. Ich kenne das auch, dass man kreativ wird und sagt, naja, wenn Gott das jetzt nicht regelt, dann mache ich das jetzt selbst. Ich habe da schon Ideen, wie ich das so ein bisschen einfädle. Nein, dass wir nicht kreativ werden, nicht die eigenen Wege gehen, sondern dass wir festhalten an der Verheißung Gottes und uns darauf verlassen, dass er ein Gott ist, der die sieht und liebt, die zwischen den Stühlen sitzen. Gott segne uns an diesem Morgen. Amen.